Oni emocje, mi ona emocje dzieją. Das sind Som, Hussein und Shalom. Und ich bin Marc. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marc Mobil hier aus Bandar Abbas, ganz im Süden vom Iran. Wo wir diesmal losgefahren sind, das zeige ich euch jetzt.
In der Stadt Kaschan, die ich das letzte Mal innerhalb von 2 Stunden verlassen musste, hat das Markmobil diesmal seine Fahrt aufgenommen. Es ging weiter in die traditionsreiche Perserstadt Isfahan. Nach einer langen Fahrt durch die Wüstenregion haben wir dann Yazd erreicht und von dort aus ging es immer weiter südlich über Haji Abad bis nach Bandar Abbas an der berühmten Straße von Hormus.
Ich habe einen Hinweis, den ich vorweg schicken muss, und zwar, ich habe gesehen, bei YouTube nimmt der eine oder andere gelegentlich einen Teil und schneidet ihn aus den Markmobil-Sendungen raus und veröffentlicht ihn dann bei sich auf dem Kanal. Rechtlich ist das völlig unhaltbar, aber wir drücken da mal ein Auge zu. Bei dieser Sendung möchte ich vorweg schicken, dass das hier nicht geht. Diese Sendung bitte nicht zerschneiden. Wir streifen in dieser Sendung das Thema Antisemitismus und ich möchte nicht, dass irgendein Teil dieser Sendung für oder gegen irgendeine Religion verwendet wird. Okay? Das, was ich euch hier berichte, über den Islam, den wir diesmal streifen, die Moslems an sich und auch den hier vorhandenen Antisemitismus, ist nicht meine Meinung. Ihr werdet das sehen. Ich stelle euch das ganz neutral dar. Ich berichte also quasi das, was ich sehe. Ich persönlich habe übrigens mit niemandem ein Problem, egal aus welchem Volk oder welcher Religion er stammt. Ich reiche jedem die Hand, solange er sich anständig benimmt. Beim letzten Mal haben wir, warte mal hier unten, ich muss mal kurz abtauchen, ich habe hier so einen Beutel, wo ich mir ein paar Utensilien mitgebracht habe. Beim letzten Mal haben wir das hier gesehen, die Zitrone. Und das sind süße Zitronen, die gibt es hier zu kaufen. Und die heißen Lumie-Zitrone. Die sind auch relativ verbreitet, die hat eigentlich hier jeder Obstladen. Bis jetzt fand ich Zitronen immer recht sauer und scheußlich. Aber süße Zitronen sind ziemlich lecker, finde ich. Beim letzten Mal stand noch die Frage offen, wie das denn mit meinem Visum zu Ende gegangen ist. Warte mal, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, ich kram das mal live aus der Tasche. Bei meinem Visum, wie das zu Ende gegangen ist. Ich musste also innerhalb von 2 Stunden die Stadt Kaschan verlassen und man hat mir nicht gesagt, wie der Grund dafür ist. Aber ich habe inzwischen eine Verlängerung hier im Pass, hat also alles geklappt und dass ich 2 Stunden aus der Stadt Kaschan raus musste, hatte auch keine irgendwelche Folgen, keine Ahnung. Aber ich war dort, was ich so mitgekriegt habe, plötzlich den einen Abend umgeben von Spitzeln. Die riechste hier 10 Meter gegen Wind. Das war schon seltsam. Wer weiß, wer weiß. So, hinter mir sehen wir die Straße von Hormus. Hier ist eine 50 Kilometer breite Meerenge. Da hinten auf der anderen Seite liegt Dubai. Aber man kann mit dem bloßen Auge in der Regel so 30 Kilometer weit gucken. Also bis zum anderen Ufer können wir nicht gucken. Trotzdem ist das hier eine Meerenge. Und trotzdem besteht hier für den Iran die Möglichkeit, diese Meerenge abzuriegeln. Die ist aber ganz wichtig für den weltweiten Öltransport. Durch diese Meerenge hier gehen 25% des kompletten globalen Erdölverbrauchs. Was hat Daniele Ganser gesagt? 40 Milliarden Supertanker am Tag, irgendwie sowas. Sehr viel Öl. Und hier unter diesem Sand liegt es, das schwarze Gold, um das sich ein ganz aktueller Streit dreht, nämlich der zwischen den USA und dem Iran. Amerika hat den Freundschaftsvertrag mit dem Iran gekündigt und jetzt droht dem Iran ein Krieg. Einer der wichtigsten Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran ist ja angeblich das iranische Atomprogramm. Die Iraner haben hier im Land eigene Uranminen, sie haben eigene Anreicherungsanlagen und sie haben eigene Atomkraftwerke. Dafür nutzen sie die Kernenergie. Jetzt steht allerdings die Frage im Raum, ob sie denn auch Atomwaffen herstellen. Da gibt es eine unabhängige Atomkommission, die IAEO. Der Vorsitzende ist Yukiya Amano und der hat dem Iran schon 12 Jahre hintereinander jetzt bestätigt, dass sie alle Auflagen aus dem Iran-Atomdeal erfüllen. Allerdings scheinen das die USA nicht so recht zu glauben. Sie dürsten nach Krieg und nehmen das nun als Vorwand, um den Iran möglicherweise anzugreifen. Der aktuelle Stand ist, ich sitze hier gerade am Ufer, ich schneide euch mal ein Bild drauf, wie es hier in der Gegenrichtung aussieht, also in die Richtung. Dort drüben liegt der Oman. Und vor ein paar Wochen sind die Amerikaner im Oman gewesen, haben dort mit dem Präsidenten verschiedene Sachen besprochen. Und jetzt ist gemeldet worden, dass der Oman seinen Luftraum für israelische Flugzeuge freigegeben hat. Das heißt, es wäre also die Bahn, die sie hier kommen, über den Süden, wenn sie den Iran angreifen. Aber wie gesagt, Ayatollah Khamenei hat gesagt, dass er Atomwaffen generell für ein Teufelszeug hält und der Iran so etwas nicht braucht. Und ich habe die Leute hier gefragt, glaubt ihr, dass der Iran Atomwaffen hat? Und sie haben gesagt, nee, das glauben wir nicht, wir brauchen so etwas nicht. Das ist das, was ich euch von hier berichten kann. Und ich werde von niemandem dafür bezahlen. Energiereich ist der Iran, das haben wir schon gehört, durch das viele Erdöl und das Atomprogramm noch zusätzlich. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass es hier an allen möglichen und unmöglichen Stellen öffentliche Steckdosen gibt. Man findet sie zum Beispiel an öffentlichen Toiletten, in Moscheen, an Parkplätzen. Das ist wirklich nett. Also man hat hier im ganzen Land öffentliche Steckdosen zur Verfügung. Das ist nicht schlecht. Dennoch suchen die USA jetzt Krieg gegen den Iran und haben den Freundschaftsvertrag mit dem Iran gekündigt. Es sind nicht nur Fernsehstationen wie Nuviso, die sich darum Sorgen machen und deswegen den Iran besuchen, sondern es gibt auch verschiedene Aktivisten weltweit, die sich für eine Freundschaft mit dem Iran oder zumindest für einen Frieden mit dem Iran stark machen. Wie zum Beispiel Medea Benjamin.
It is time for all nations to join us in holding Iran to a new level of accountability for its destructive behavior, especially its lawless pursuit of ballistic missiles. Thank you.
That is the most ridiculous thing I have seen. The world community wants to keep the Iran nuclear deal. Our allies are the Germans, the French, the British, they want to keep in this deal. The world community wants to keep the deal. Let's talk about normal countries. Let's talk about Saudi Arabia. Is that who our allies are?
Listen,
they are the biggest
threat
to the world community. And let's talk, you're hurting me. You're actually hurting me. I want to ask, do you think these sanctions are hurting the regime or are they hurting the Iranian people? They're hurting the Iranian people. You are making a case for war with Iran. How did the war with Iraq turn out? You're doing exactly the same thing we did in the case of Iraq. We don't want another war in the Middle East.
Let's see. Want to go outside and give
how
a
does
speech?
Iraq turn
you
out?
Can do that.
How did
you
Libya
want to go
turn out?
Speech? You can do
we
that.
Have the people
can,
of Syria suffering. Time. And how dare you bring up the issue of Yemen? It's the Saudi bombing that is killing most people in Yemen. So let's get real. No more war. Peace with Iran.
Das Unglaubliche dabei ist aber die Reaktion von dem Regierungsoffiziellen Brian Hook, dessen Rede da gestört worden ist, ganz am Schluss. Hört euch mal an, was der kommentierend zu dieser Nummer sagt.
I think she had her coffee this morning.
Ich glaube, sie hatte ein bisschen viel Kaffee heute Morgen. An Arroganz ist das nicht zu überbieten. Wohlgemerkt, Brian Hook ist ein Regierungsoffizieller der Vereinigten Staaten. Schon seit vielen Jahren haben die USA Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die sind nicht alle rechtmäßig. Der Iran hat dagegen geklagt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und die Richter in Den Haag haben tatsächlich festgestellt, die USA haben unrechtmäßig Sanktionen gegen den Iran verhängt. Was müssten die USA jetzt machen? Müssten die Sanktionen zurücknehmen. Was machen die USA stattdessen? Sie bedrohen die Richter vom Internationalen Strafgerichtshof, sie selbst mit Sanktionen zu belegen, sollte dieses Urteil rechtskräftig werden. Bei den Sanktionen geht es, ich rede jetzt von denen, die im November verhängt worden sind, geht es vor allen Dingen darum, die iranische Ölwirtschaft und den Bankensektor, also den Finanzsektor, zu schwächen. Man macht es natürlich nicht nur, um diese beiden Sektoren zu schwächen, sondern man bereitet damit einen künftigen Regime-Change vor. Und ich habe auch mit ganz vielen Leuten hier gesprochen über ihr Verhältnis zu ihrer Regierung, über ihr Verhältnis zum Land. Die Iraner lieben den Iran, lieben ihr Land, aber es beginnt so Stück für Stück das Zutrauen zur aktuellen Regierung zu schwinden, auch wenn es sehr langsam und schleichend vor sich geht. Welche Auswirkungen haben die Sanktionen, die die Amerikaner verhängt haben? Natürlich kann der Iran sein Öl nicht mehr verkaufen, zumindest nicht in die westliche Welt. Indien war zum Beispiel einer der wichtigsten Handelspartner für iranisches Öl und auch die Türkei. Jetzt haben die zu einem Trick gegriffen. Putin hat die Hand in Richtung Iran ausgestreckt und hat gesagt, wisst ihr was, jedes Land, was Erdöl produziert, ist auch gleichzeitig Erdölverbraucher für die Wirtschaft, für die Heizung, für die Plastik und so weiter. Wir machen das so, wir Russen verkaufen unser komplettes Erdöl ins Ausland und ihr gebt uns dafür euer Erdöl zum im Land wirtschaften. So machen die das momentan. Also der Iran exportiert gerade sehr viel Erdöl Richtung Russland und Russland exportiert sein gesamtes Erdöl und so ist quasi der Kreislauf geschlossen und die Sanktionen von den USA werden umgangen. Vielleicht interessiert es euch ja auch, wie wir von NuoVisa die amerikanischen Sanktionen umgehen. Nach inzwischen über 2 Monaten hier im Land war auch mein Geld alle und so waren wir gezwungen, von Leipzig Geld in den Iran zu schicken. Und wie haben wir das gemacht? Es gibt in der Schweiz einen NuoVisa-Zuschauer, das ist der Vital. Hallo Vital! Und der war gerade hier im Land und wir haben ihm von Leipzig auf sein Schweizer Konto 500 Euro überwiesen. Und der Vital hat mir hier im Land den Gegenwert ausgezahlt. Und so haben wir aus 500 Euro 60 Millionen Rial gemacht. Einzige Frage jetzt, wie kriege ich die in mein Portemonnaie? Das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade so ein unattraktives T-Shirt hier anhabe. Ich habe mir gedacht, yeah, Kohle, und habe gleich alles, was im Marktmobil zu waschen war, in die Wäscherei gebracht. So umgehen wir die amerikanischen Sanktionen. Allerdings gibt es auch negative Auswirkungen, und zwar sehr negative. Die iranische Wirtschaft ist gerade sehr unter Druck und verliert stark an Wert. Ich habe euch ja über den Verfall des Rial bzw. des Toman, der Landeswährung hier, erzählt das letzte Mal. Das hat gleichzeitig zur Folge, dass Medikamente, die es nur in amerikanischen Dollar zu bezahlen gilt, sehr, sehr teuer werden und manche Leute sich diese Medikamente nicht mehr leisten können und dann im schlimmsten Fall sterben müssen. Das sind die Auswirkungen. Mit der Religion ist einiges anders im Iran als bei uns. Wir haben ja die Säkularisierung, das heißt eine klare Trennung von Staat und Kirche. Hier ist der Staat die Kirche. Das bedeutet, der oberste Staatsmann ist gleichzeitig der oberste Kirchenmann. Wir können die beiden hier hinten an der Moschee sehen. Rechts, das ist Ayatollah Khamenei, momentan Revolutionsführer hier im Iran. Und links ist Ayatollah Khomeini, auf den die Revolution 1979 zurückzuführen ist. Hier möchte ich gleich auf eine Zuschauerfrage eingehen, und zwar, hat Petra Anjali geschrieben, ob sie mir denn nicht nach dem Leben trachten. Ich komme ja aus der DDR und habe gar keine Religion, bin also quasi ein Ungläubiger. Und was bei euch so im Hinterkopf manchmal noch dämmert, ist wahrscheinlich, tötet die Ungläubigen. Aber da kann ich euch sagen, ich habe mich hier kundig gemacht, habe mich mit den Leuten auch über ihre Religion unterhalten. Und die Iraner sagen von sich, nö, wir sind Schiiten, wir leben hier den chilligen Islam. Man darf allerdings nur eine Frau heiraten, nicht so wie bei den Sunniten. Und ansonsten sind sie eigentlich allen Völkern auf der Welt sehr freundlich gegenüber gestimmt. Also deine Frage, liebe Petra Anjali, ob man mir hier nach dem Leben trachtet, weil ich ein Nichtgläubiger bin? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich muss mich hier vor Annäherungsversuchen von fremden Leuten regelrecht abschotten. Man ist sehr offen und geht sehr offen auf Fremde zu. Susanne Meyer-Weber hat gefragt, ob es denn hier eine ganz besonders strenge Kleidungsvorschriften gibt für die Touristen. Susanne, eigentlich nicht. Aber Frauen müssen hier ihre Köpfe verhüllen, ihre Haare. Und ihr seht das vielleicht, wenn ich meine Schulter hochhebe. Ich habe ein kurzärmliches Hemd an. Kurzärmliches Hemd geht. Aber die Beine müssen bedeckt sein bei den Männern. Also klare Kleidungsvorschriften gibt es hier schon. Allerdings ist man gerade dabei, das aufzulösen. Die machen hier wirklich sehr viel für den Tourismus. Und was ich so gelesen habe, denkt man wohl jetzt darüber nach, auch für die Touris kurze Hosen zuzulassen. Aber wie gesagt, das ist keine offizielle Information. Jedenfalls in die Richtung geht es.
Und wenn wir schon mal bei den Frauen sind, dann schauen wir uns auch gleich die religiösen Besonderheiten an, die hier für Frauen gelten. Nach den islamischen Gesetzen müssen die Haare verhüllt und die Kleidung darf nicht zu körperbetont sein. Was bei manchen Körpern ganz schön schwierig ist. Viele Frauen wählen die lockerste Form der Verschleierung und werfen sich einfach nur einen leichten Schal über, der auch schon mal runterrutschen kann, ohne dass Allah gleich sauer wird. Manche Frauen verhüllen ihren Körper auch komplett. Die schiitischen Frauen im Iran kleiden sich oft in farbenfrohe Tücher. Es kann aber auch vorkommen, dass auf dem Fußweg vor einem plötzlich so ein schwarzes Einmannzelt herumgeistert. Unsere Frauen dürfen sich farbenprächtig kleiden. Den schwarzen Chador, den haben uns die Araber hier reingeschleppt, haben mir die iranischen Männer erzählt. In einer Sprachschule habe ich eine Klasse voller Mädels fragen können, ob sie denn ihre Hijab gerne tragen. Sie wollten sich bei ihren Antworten zwar nicht filmen lassen und das Umfrageergebnis ist auch nicht repräsentativ, aber am Schluss ist rausgekommen, dass etwa die Hälfte der Frauen gern Kopf und Oberkörper mit einer Hijab verhüllt. Man muss sich nur mal vorstellen, wie viel Zeit fürs Wesentliche so eine muslimische Frau spart. Die braucht sich für morgens keine Gedanken zu machen, ob das Oberteil zu gewagt ist oder welchen Rock sie dazu anzieht. Ketten, Ohrringe, Tattoos, das alles kann sich die Muslima sparen. Wow, warte mal, was ist denn mit der? Das sind die Gesichtsmasken, für die die Frauen speziell hier in der Stadt Bandar Abbas bekannt sind. Sie tragen sie, um sich zu schmücken und um sich vor der heißen Sonne zu schützen. Aus demselben Grund tragen hier Männer übrigens auch manchmal einen Gesichtsschal.
Und jemand zu mir oder jemand zu dir?
Einige Zuschauer wollten wissen, warum ich in der letzten Folge nicht auf den angekündigten Sex eingegangen bin. Ganz einfach, weil ich ihn mir für diese Folge aufgehoben habe. Also, wie treiben es die iranischen Jungs und Mädels? Kein Sex ohne Trauschein? Student Javad aus Isfahan kennt die Antwort.
The Iranian young boys right now and young girls, they can't be together. It's just, it's not like, for example, 10 years ago or 20 years ago.
Nein, da hast du eine falsche Vorstellung. Die jungen iranischen Mädchen und Jungs können zusammen sein. Es ist nicht mehr wie vor 10 oder 20 Jahren. Sie halten Händchen und kommen hierher in den Park. Sie umarmen sich sogar in der Öffentlichkeit. Kein Problem, keine Polizei, das geht niemanden etwas an.
It's not anybody's business.
So no? it's not necessary to be a virgin when you marry?
No.
Es ist also nicht mehr nötig, eine Jungfrau zu sein, wenn man heiratet, will ich wissen? Nein, es ist nicht nötig. Offiziell natürlich schon, aber die Regierung akzeptiert es, dass es in unserer Gesellschaft passiert und sie es nicht kontrollieren kann. Zum Beispiel gibt es bei uns junge Paare, die nur einen Monat lang zusammen sind und im nächsten Monat trennen sie sich und sind dann mit jemandem anders zusammen.
One month. And then another month they cut. They cut and they just go with another girl.
Ganz im Gegensatz zu dem, was uns in der Westpresse immer erzählt wird, gehen die iranischen Männer mit ihren Frauen sehr ordentlich um. Auch IT-Spezialist Mehsan aus der letzten Folge hat mit mir über die schönste Sache der Welt zwischen Jungs und Mädels gesprochen. Hört mal genau hin, was er über das Verhältnis zwischen iranischen Männern und Frauen sagt.
Nothing special, just like others, but...
Nichts Besonderes, alles wie bei den anderen auch. Aber jedes Land und jede Stadt hat ihre eigene Subkultur. Wir respektieren die Frauen möglicherweise mehr als die westlichen Länder. Ich will nicht sagen, dass die Westländer respektlos sind. Ich will sagen, manche Dinge sind dort normal und hier bei uns respektieren wir die Frauen ein wenig mehr als normal.
People respect ladies more than normal.
If you ask the men here, they are very kind with ladies. They are very, very kind with ladies. Okay?
Wenn du die Männer hier fragst, sie sind sehr nett mit den Frauen. Zum Beispiel vor der Hochzeit gehen sie mit ihren Freundinnen aus, in Cafés, in luxuriöse Restaurants und sie geben viel Geld aus. Und nach der Hochzeit sind sie sehr nett mit ihren Ehefrauen. Wir schlagen sie nicht, wir kämpfen nicht mit ihnen. Das machen mehr die Leute aus Afghanistan oder Pakistan, die aus den arabischen Ländern, aber nicht hier im Iran. Und speziell die Scharia, die haben wir hier nicht.
With them. It's for Afghanistan. It's for Afghanistan. It's for Pakistan. It's for Arab countries. It's not for Iranian. It's not for Iran. And exactly Shia. It's not. We don't have it in Islamic.
Den Jawad hier, den halte ich übrigens für einen O-Tongeber, den mir der iranische Staat untergejubelt hat. Der ist ja jeden Abend aufgetaucht, sprach perfekt Englisch, wollte sich interviewen lassen und seitdem habe ich von ihm nie wieder irgendwas gehört. Und in anderen Teilen des Interviews hat er mit jedem zweiten Wort die iranische Regierung gelobt. Wie toll und souverän sie doch ist. Hallo iranischer Staat, ihr braucht sowas nicht machen. Ich bin Mark, ich versuche ein bisschen über die Wahrheit zu berichten und mit einfachen Menschen zu reden. Ihr braucht mir keinen O-Tongeber unterjubeln. Dann seid ihr nämlich nicht besser als die bei uns im Westen. Aber jetzt mal abgesehen davon, was die Jungs hier über das Verhältnis zwischen Mann und Frau im Iran gesagt haben, das haben mir auch viele Frauen im Gespräch bestätigt. Nur halt filmen lassen wollen sich die iranischen Frauen bei solchen Gesprächen immer nicht. Was uns gleich zum nächsten Thema führt, Meinungsfreiheit im Iran. Ein Beispiel. In dem Dorf Dusal habe ich mich mit einem jungen Mann über die iranischen Ölgeschäfte unterhalten und er hat gesagt, dass sich die Ölmagnaten das ganze Geld selbst in die Tasche stecken und das Land deswegen arm ist. Und später beim Verabschieden hat er noch hinzugefügt, aber das mit den Ölmagnaten habe ich nicht gesagt, okay? Kritik an der Regierung, speziell am Revolutionsführer Khamenei, ist den Iranern per Gesetz verboten und kann schwer bestraft werden. Aus verschiedenen Umfragen kann ich euch aber berichten, dass Ayatollah Khamenei beim Volk eine höhere Zustimmungsrate hat als Präsident Rouhani. Dadurch, dass der Iran eine islamische Republik ist, gibt es neben den vom Volk gewählten Instanzen wie Präsident, Kabinett und Parlament auch noch höhere kirchliche Ämter. Staatsoberhaupt Khamenei hat zum Beispiel mehr zu sagen als der Präsident. Deswegen habe ich Khameneis Kopf auch hier ein kleines bisschen weiter oben hingemacht. Auch die Chefs der Streitkräfte werden nicht vom Volk gewählt und auch die Besetzung im Justizwesen, bei Gerichten und so weiter, geschieht nicht auf demokratischem Wege.
Und welche dramatischen Folgen das haben kann, lässt sich gut an einem Fall verdeutlichen, der sich im Jahr 2007 hier in Rasht ereignet hat. Damals ist hier jemand umgebracht worden und der Täter war... Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube der Cousin, jedenfalls der Verwandtschaftsgrad so ungefähr. Und als man diesem Täter auf die Spur gekommen ist, hat er seine damals minderjährige Freundin überredet, die Tat doch auf ihre Kappe zu nehmen, weil er davon ausgegangen ist, dass im Islam die Hinrichtung von Minderjährigen verboten ist und das alles schon nicht so schlimm werden würde. Das Mädchen ist ins Gefängnis gekommen, verurteilt worden und es hat Proteste aus aller Welt gegeben. Und trotzdem hat man dieses unschuldige Mädchen im Jahr 2007 hingerichtet. Das Meer, das ist eine Stelle, an der ich in die Zukunft blicken kann. Sie werden kommen und sie werden über das Meer kommen. Die Rede ist von den Iranern. Ich bin ja nun schon 2,5 Monate hier im Land und schon nach den ersten 1-2 Wochen habe ich mir abgewöhnt, auf die Frage "Hello Mister, where are you from? Wo kommen Sie her?" zu antworten, dass ich ein Deutscher bin. Ich sage jetzt immer, entweder ich bin Tscheche oder wenn es mir zu blöd ist, sage ich, komme aus Jamaika. Das glauben die auch. Warum habe ich das gemacht? Und zwar, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, dass ich ein Deutscher bin, hat mein Gegenüber sofort gesagt, ich komme auch nach Deutschland, aber nur um zu arbeiten und zu wohnen dort. Oder meine Verwandten sind auch in Deutschland. Dieses auch in Deutschland, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Und mit Tschechien verbinden sie nichts. Wir haben nur ganz wenige Flüchtlinge aufgenommen in Tschechien. Und deswegen habe ich ja meine Ruhe und sage, wenn sie mich hunderte Male am Tag fragen, "Hello Mister, where are you from?" Dann sage ich, ich bin ein Tscheche. Unser Stammzuschauer Peter Pein hat eine interessante Entdeckung gemacht auf apparat.com, die ich das letzte Mal vorgestellt habe, diese iranische Videoplattform. Dort hat der Peter einfach mal den Begriff Deutschland eingegeben und siehe da, wir befinden uns momentan in der Phase, in der die Iraner scharf auf Deutschland gemacht werden. Auf dieser apparat.com Plattform gibt es ganz viele Videos, wie zum Beispiel das von Ida, auf Deutsch den richtigen Weg finden, ist eine ganze Reihe. Deutschlandlabor wird vom Goethe-Institut veröffentlicht, da wird Deutschland erklärt. Ein vermutlicher Iraner, Omid Ahangarayani, veröffentlicht Videos wie zum Beispiel "Welcome to Germany, bienvenue in Germany". Oder es gibt eine Fernsehserie "Mein Weg nach Deutschland". Und natürlich gibt es auf der iranischen YouTube-Plattform apparat.com auch Martina in Deutschland. Diese Fernsehserie zeigt, wie glücklich eine Frau in Deutschland ist. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht dem im Nichts nach, nämlich der Westdeutsche Rundfunk betreibt mit seinem WDR-Kanal For You eine Fernsehserie, die betrieben wird von dem Reporter Bamdad Ismaili, vermutlich auch ein Iraner, der die Sendung zur Hälfte in Farsi moderiert und zum Beispiel das Dating in Deutschland erklärt. Und wenn sich Bamdad Ismaili nach den Fragebögen zur Fahrschulprüfung erkundigen will, dann ist in seinem Interview die erste Frage, die er stellt:
"Chera nemishe imtihane teoriyo be farsi dat?" Frage ist, warum kann man die theoretische Führerscheinprüfung nicht auf Persisch machen?
Was natürlich auch das Wichtigste ist, dass man in Deutschland Fahrschulprüfungen auf Farsi machen kann. Also, ich kann in die Zukunft blicken. Momentan werden die Iraner spitz gemacht, speziell auf Deutschland. Diese Videos gibt es nicht über Australien, nicht über Kanada, nicht über China, nur über Deutschland. Und dann droht dem Land jetzt hier ein Krieg. Und einmal dürft ihr raten, in welche Richtung die Iraner abhauen, wenn hier Krieg ist. Wir werden unser Land schützen müssen. Nicht vor den Iranern, die vor dem Krieg abhauen, sondern vor vermutlich vielen anderen weiteren Ländern, in denen ich noch gar nicht gewesen bin und wo mir das noch gar nicht aufgefallen ist, die wahrscheinlich auch gerade spitz gemacht werden, um nach Deutschland zu kommen. Oh, warte mal, ich habe noch was vergessen. Ich höre jetzt schon einige Zuschauer sagen, naja, wir plündern die doch auch aus und bombardieren die. Dann müssen wir doch auch die Flüchtlinge aufnehmen. Denkt mal genau über den Satz nach. Wir Deutschen wehren uns seit Jahrzehnten gegen die Stationierung von Atomraketen auf deutschem Boden. Wir kämpfen gegen die Army NATO Airbase in Ramstein. Wir wehren uns gegen diesen Kapitalismus. Wenn wir es wären, die diese Länder bombardieren und ausplündern, dann wäre Deutschland die Weltmacht. Das ist aber nicht so. Warum sollen wir die Flüchtlinge aufnehmen, die die Weltmacht verursacht hat?
الان نفس و ذات پاکت که گشته ان عقل و دل هلاکت که نام تو زفر یاد ساکت رسید به سمم سنم بیا چه افتخاری نصیب من شد چه نگاری حبیب من شد که من ندیده گذشتم از خود زبهر رویت سنم بیا بیا بیا
Manchmal sind die Grenzen der Meinungsfreiheit im Iran enger gefasst als bei uns, manchmal sind sie aber auch weiter gesteckt. Beim Antisemitismus, dem Hass auf Juden zum Beispiel, der ist weltweit verbreitet, wir in Europa sprechen da aber meist nur hinter vorgehaltener Hand darüber. In anderen Teilen der Welt, zum Beispiel hier im Iran, wird der Antisemitismus offen gezeigt. Das ist das Gelände der früheren amerikanischen Botschaft in Teheran. 1979 wollten sich die Iraner die Ausplünderung ihres Landes durch den Westen nicht mehr gefallen lassen und Studenten haben die Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft als Geiseln genommen. Danach kam es zur Islamischen Revolution und seitdem unterhalten die USA und der Iran keine diplomatischen Beziehungen mehr. In der Botschaft ist heute ein Museum drin, wo die Spionageaktivitäten der Amis ausgestellt sind. An der Hauswand gegenüber werden die Gräueltaten amerikanischer Soldaten angeprangert. Auch an die sinnlose Bombardierung Dresdens mit über 100.000 Toten wird hier in Teheran erinnert. Ich denke, es ist beeindruckend, was der Iran für ein großartiges, kraftvolles Land ist, sagt Fichnanda, eine brasilianische Touristin. Sie halten die Amerikaner draußen, es ist ein wunderschönes Land mit netten Leuten, ganz anders, als wir es in den amerikanisch gesteuerten Fernsehnachrichten sehen. Darum ist es gut, dass wir hier sein können und es selbst sehen.
Okay.
Außen an der ehemaligen US-Botschaft sind Graffiti angebracht. Auf denen wird der mediale amerikanische Angriff auf das geistig Schöne dargestellt. Die New Yorker Freiheitsstatue trägt eine Totenmaske und oben auf dem Weißen Haus weht die israelische Flagge mit dem Judenstern. Hier ist man also der Meinung, dass Israel oder die Juden die Geschicke der amerikanischen Regierung lenken. Die islamischen Geistlichen bis hin zum obersten Religionsführer bezweifeln auch, dass es im Zweiten Weltkrieg eine millionenfache Ermordung von Juden durch uns Deutsche gegeben hat. Ayatollah Khamenei wird mit den Worten zitiert, die übertriebenen Statistiken über die Ermordung von Juden sind selbst Instrumente, um das Mitleid der Bevölkerung zu erwecken. Und die Meinungsfreiheit, die sie im Westen meinen, erlaubt es gar nicht, dass jemand das Märchen von der Ermordung der Juden, das auch Holocaust genannt wird, anzweifelt. In Karikaturen werden Messenger wie Viber, Skype und WhatsApp als Lockmittel für ein trojanisches Pferd der Juden dargestellt. Oder Amerika richtet in Form der Freiheitsstatue diejenigen, die behaupten, der Holocaust sei eine Lüge, und schonen diejenigen, die behaupten, der Islam sei eine Lüge. Man zeigt die Westmedien, wie sie gegen den Islam schießen oder dass die Terrororganisation ISIS ein von Saudi-Arabien aufgeblasener Ballon ist, der israelische Bomben transportiert. Oder einen IS-Terroristen, der sich auf die amerikanische Flagge und ein saudisches Kissen bettet, während er von israelischen Händen massiert wird. Dieser Cartoon ist übrigens Teil einer Kampagne, die hier unter dem Hashtag #NoToSaudi geführt wird. In der Erklärung heißt es, die Kriege hier in der Region entstehen mit dem Geld der Saudis, zum Nutzen von Amerika und zum Schutz von Israel. Und so ist es auch keine Seltenheit, dass wenn ein Iraner einen Deutschen trifft, er aus stolzer Brust sagt, I love Hitler. Adolf Hitler und die Nationalsozialisten sind für nicht wenige Iraner auch heute noch eine Macht, auf die man stolz sein kann. Manche stellen das auch öffentlich zur Schau, wie zum Beispiel dieser junge Mann hier. Er hat sich auf die dreckige Seitenfront seines weißen Autos mit dem Finger ein Hakenkreuz gemalt und darunter geschrieben, Why so serious? Warum so ernst? Als er gesehen hat, dass ich sein Hakenkreuz filme, hat er sich direkt vor sein Auto gestellt und stramm einen Hitlergruß gezeigt. Mohammed liebt Hitler. An deutschen Luxusautos wird es dem Iran trotz der Sanktionen übrigens nicht mangeln. Ein BMW-Händler in Teheran hat mir verraten, wie seine Firma die Sanktionen umgeht. Der deutsche Autohersteller verkauft die Autos, zum Beispiel nach Katar, und dort kauft sie dann der iranische Händler. Und weil speziell dieser eine Laden hier einem Deutschen gehört, muss das erwirtschaftete Geld ja auch irgendwie zurück nach Deutschland kommen. Dafür fährt ein Angestellter mit einem Sack Bargeld in die Türkei, zahlt es dort bei der Bank ein und überweist es dann nach Deutschland. An dieser Stelle möchte ich euch auf das Weihnachtsgeschenk von Markmobil hinweisen. Ich werde an Heiligabend mit der Kamera hier durch Bandar Abbas, die Stadt, in der ich mich gerade befinde, fahren und werde gucken, wie Heiligabend hier verbracht wird. Eine Bedeutung hat unser religiöses Fest für die Moslems hier nicht, aber vielleicht interessiert es euch ja, was ich an dem ganzen Tag so erlebe. Abends werde ich mich dann so gegen 17 Uhr zurück ins Auto verziehen und das alles ganz grob zusammenschnippeln und werde das dann in der Nacht hochladen, sodass ihr am ersten Feiertag dann schauen könnt, was Heiligabend hier in Bandar Abbas los war. Das war ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir für euch, weil ihr ja sonst immer so lange auf neue Folgen warten müsst. Aber ihr könnt mir glauben, ich bin hier wirklich nicht faul, habe jeden Tag echt viel zu tun. Auch wenn es mal 3 Wochen dauert, bis die nächste Folge raus ist, dann habe ich echt 3 Wochen am Stück an dieser Folge gearbeitet oder recherchiert oder versucht, mit Leuten zu sprechen. Die Sprachbarriere ist ein großes Problem hier. Das Licht ist ein großes Problem. Machst du das Licht mal wieder an hier? Das Licht ist ein großes Problem. Hier ist alles wirklich kompliziert. Viel komplizierter als bei uns im Westen. Deswegen dauert es so lange, auf die neuen Iran-Folgen zu warten. Aber ich denke, dass wenn ich dann in der Türkei bin, dann wird es besser werden. Vor allen Dingen mit dem Licht. Kann doch nicht wahr sein. Ich mache jetzt immer das Licht aus. Also schaut mal rein bei Markmobil über die Feiertage, wenn euch langweilig wird. Weihnachten fast live. Das waren ganz schöne Klopper jetzt am Anfang der Sendung. Krieg, Öl, Islam, Meinungsfreiheit. Jetzt wird's ein bisschen unterhaltsamer. Jetzt zeige ich euch, was entlang des Weges so passiert ist. In Kaschan haben wir einen Ausflug in die nahegelegene Wüste gemacht, um ein paar Wüstenbilder zu drehen. Außerdem ist Kaschan mit seinen 200.000 Einwohnern bekannt für die besten Teppiche des Orients. Die flechten ja nicht nur Schaf- und Kamelhaar, sondern auch einzelne Fäden von echter Seide in die Teppiche. Dadurch kriegen die eingewebten Muster eine ganz besondere Strahlkraft. Könnt ihr das ein bisschen sehen? Ein normaler Teppich kostet hier beim Teppichhändler rund 300 Euro. Und für so einen Edelperser mit Seidenfäden müsst ihr da nochmal 1000 Euro obendrauf legen. Auch Bilderteppiche werden in Kaschan gewebt und nicht selten verwenden die Weber dafür Motive aus der europäischen Historie. In Kaschan habe ich auch einen kleinen Dokumentarfilm gedreht, der hier nebenbei noch entsteht. Es geht dabei um dieses Feuer, das Feuer vom Madani-Park. Das wird eine sympathische, herzerwärmende Geschichte, die voraussichtlich im Januar bei Nuo Viso erscheinen wird. Ja, und dann kam, wie gesagt, die Geheimpolizei und hat mich aufgefordert, die Stadt Kaschan innerhalb von 2 Stunden zu verlassen. Gerade in dem Moment, als ich mir ein Zimmer gemietet hatte, um die vorige Sendung zu produzieren. Ein junger Mann hat mich noch mit dem Motorrad bis zur Autobahn gebracht und dann sind wir weitergefahren nach Isfahan.
No, 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 no. He's stealing my money. Das ist Mr. Hatef, bei dem ich jetzt 10 Tage lang in einem Hostel zugebracht habe. Nicht mal im Hostel, sondern auf dem Parkplatz des Hostels. Er hat mir Strom gegeben. Er ist der Manager von diesem Hostel. Und das Wechseln von 50 Euro hat mich gerade mal wieder zum Multimillionär werden lassen. Hier an diesem Hostel sind außen an der Tür von ganz vielen Touristen Aufkleber angebracht. Ihr seht das vielleicht. Und einer ist sogar von uns. Wenn ihr mal genau hinguckt hier. Wo ist er? Der ist aus Flöha in Sachsen.
In Mr. Hatefs kleinem Hostel habe ich auch 2 deutsche Ehepaare getroffen, die mit dem Wohnmobil noch rüber bis in den Oman fahren wollten. Sie kamen aus Regensburg und Garmisch-Partenkirchen und wir haben beim Kennenlernen festgestellt, dass wir vor einigen Jahren schon mal gemeinsam gegen eine Sache demonstriert haben, obwohl eine Mauer zwischen uns stand, nämlich gegen die Atomraketen im NATO-Doppelbeschluss. Aber bevor wir gemeinsam ein paar Bilder aufzeichnen konnten, waren die beiden Wohnmobile am nächsten Morgen schon wieder verschwunden. Auf der anderen Straßenseite gab es in Isfahan übrigens ein CIA-Hostel. CIA ist in diesem Fall ein Vorname. Schon krass, oder? Ausgerechnet im Iran gibt es einen Vornamen, der CIA lautet. Einen Vogelhändler gibt es in Isfahan auch. Der hat neben Hühnern und Tauben auch Wellensittiche und Kanarienvögel im Angebot. Leider aber kein Katzenfutter. Fußball ist im Iran sehr beliebt. In jedem Wohngebiet gibt es mindestens einen Fußballplatz. Mal ist es ein staubiger Acker und mal ist es ein eingezäunter und beleuchteter Platz mit allen Schikanen. Die Männer im Stadtpark von Isfahan spielen lieber Schach. Zelten dürfen sie nicht und schießen auch nicht. Das verbieten ihnen diese beiden Schilder hier im Park. Einfach losfahren war in Isfahan nicht ganz so einfach. Nach einer relativ langen Standzeit war im Markmobil die Batterie leer. Aber ein freundlicher Nachbar hat schnell ein paar Kabel zusammengefriemelt und mir Starthilfe gegeben. Besonders mutig fand ich es von ihm, beide Pole mit beiden Händen gleichzeitig festzuhalten. Aber er hat's überlebt.
Haben die Iraner nicht so besonders viel Glück gehabt. Einerseits sind große Teile des Landes Wüste, noch dazu der heißeste Ort der Erde, und andererseits gibt es viel Gebirge hier, aber so richtig schroffe Felsen ohne Mutterbodenbelag obendrauf. Der Teil, in dem ich mich gerade befinde, der zählt zur Wüste. Ihr stellt euch die aber wahrscheinlich ganz anders vom Fotokalender her vor, als sie es in Wirklichkeit ist. Ich habe für euch mal eine Handvoll Steine aufgehoben und ihr könnt sie euch aus der Nähe anschauen und lasst auch mal ein bisschen was durch die Finger rieseln. Seht ihr das? Das ist so ganz trockenes, scharfkantiges Gestein. Und diese eine Handvoll aufzuheben eben, war für mich schon eine große Anstrengung, weil der Boden hier knochenhart ist. Auf dem gedeiht überhaupt nichts. Wenn man allerdings mit dem Teleobjektiv ein bisschen in die Ferne zoomt, dann zoomt man über ganz viele trockene Grasbüschel, die hier stehen. Und das lässt den Effekt erscheinen, als sei hier alles weißer, sauberer Sand. Den Obstanbau machen die Iraner in dem schmalen Streifen, der an den Persischen Golf grenzt, denn dort dient das Meer als Temperaturpuffer, als Klimapuffer und es sorgt für ein gutes Klima das ganze Jahr über. Dieser schmale Streifen, das sind so grob die Städte Ahwaz, Bushehr und Bandar Abbas. Und nach Bandar Abbas fahren wir jetzt.
Erzählen, Tankleer im Iran. Hier ist alles voller Öl.
Zwei hilfsbereite Rettungssanitäter, die gerade des Wegs kamen, haben mir übrigens aus der Patsche geholfen und mich mit ihrem Krankenwagen direkt bis zur nächsten Tankstelle begleitet.
Merci.
Au revoir.
Ciao.
Bei der nächtlichen Fahrt auf der kerzengeraden Straße durch die Wüste habe ich übrigens auch einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Achtung, gleich 110 km/h. Genau genommen setzen da bei dem Fahrzeug schon die ersten Warp-Effekte ein. 120 ist übrigens die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen hier. Nachtfahrten durch einen Highspeed-Zeittunnel machen hungrig und deswegen habe ich in diesem mit bunten Lichterketten behangenen Restaurant unweit der Stadt Yazd eine Pause gemacht. Aber irgendwas war hier seltsam. Es war schon nachts halb zwei, das Restaurant war hell erleuchtet, aber es herrschte Totenstille. Ein kleiner 9-jähriger Junge kam an meinen Tisch und hat die Bestellung aufgenommen. Englisch sprach der natürlich nicht, aber er hat mir verraten, dass er Ali heißt. Es war die ganze Zeit still in dem großen Restaurant. Außer Ali schien niemand da zu sein. Und ein Blick in die Küche verriet, es ist tatsächlich ein 9-jähriges Kind, das hier nachts 2:30 ganz alleine das Restaurant managt, am großen Gasgrill das Essen zubereitet und die Gäste bedient. Ein Erwachsener war nirgends zu sehen. Mit dem Reis, den der kleine Ali hier serviert hat, lässt sich übrigens auch gleich eine Frage aus der letzten Sendung beantworten. Viele haben es gewusst, diese roten Beeren sind Berberitzen und sie passen gut zu Reis und Fleisch. Übernachtet habe ich nach Alis Abendmahl in Shah-e-Babak, einem kleinen Nest entlang der Strecke. Hier sind ein paar Bilder. So sieht eine durchschnittlich iranische Kleinstadt aus. Kupfer bauen sie ab in Shah-e-Babak. Das Kupfer ist hier so wichtig, dass man das Logo der örtlichen Kupfermine auf einem Plakat zusammen mit dem Revolutionsführer sehen kann. Wichtig ist im Iran natürlich auch das Erdöl. Im ganzen Land sieht man Tanklaster auf den Straßen, die das schwarze Gold durch die Gegend kutschieren. An einem LKW habe ich unterwegs einen Aufkleber gesehen, den ich mir nicht erklären kann. Da tritt ein Mann eine Frau. Können die hier Farsi sprechenden Zuschauer mal helfen? Wofür ist dieser Aufkleber? Auf die Auflösung bin ich echt gespannt. Jetzt wird es Zeit für die Beantwortung eurer Zuschauerfragen.
Vielen Dank für das viele Lob, das es jedes Mal gibt. Da freue ich mich immer sehr drüber und ich lese ja eure Kommentare auch mit. Also sie erreichen mich quasi direkt. Viele haben mich auf ein Problem der Betriebsblindheit hingewiesen. Und zwar mit dem FTP-Upload, weil ich mich das letzte Mal so gequält habe. Das war ein ganz klassischer Fall von Betriebsblindheit. Natürlich kann man größere FTP-Dateien auch zippen und in mehrere kleine Teilarchive packen und die dann stückweise hochladen. Wie gesagt, die Betriebsblindheit kam daher, weil ich mir gesagt habe, wieso denn, es ging doch immer, wieso geht denn das jetzt nicht? Wenn man es immer drin hat, ich habe die Folgen bis jetzt immer am Stückchen hochgeladen. So. Das Esswerkzeug, das wir das letzte Mal gesehen haben in dem Dorf Dusal, ist ein Stampfer für Kartoffeln und Gemüse gewesen. Die haben hier ein extra Werkzeug, um Gemüse und Kartoffeln zu zerstampfen und die Soße wird dann extra mit Brot gegessen. Darauf haben mich viele hingewiesen. Dankeschön. Und Christian Werst hat sich gemeldet und hat mir erklärt, was es ist, auf MDÖF nach Moskau zu fahren. MDÖF ist ein Motorrad und ein Döffi ist ein Moped. Jetzt wissen wir das auch. Und manche User haben gefragt, Markmobil ist werbefrei und lebt nur dank eurer Spenden. Wieso sehe ich dann Werbung? Das liegt daran, dass wir gerade Weihnachtszeit haben. Und zu Weihnachten schalten ganz viele Firmen Werbung, weil sie darauf hoffen, dass ihr euch gegenseitig was schenkt. Und das betrifft natürlich auch YouTube. Und die wissen vor lauter Werbung im Moment nicht, wohin. Und deswegen kriegen wir von den freien Medien da auch ein Stückchen davon ab. Einerseits ist gut, weil ein paar Pfennige in die Kasse kommen, andererseits ist nicht gut, weil die Werbung auch mich sehr stört. Ich hoffe, dass es im Januar besser wird und sie nicht für Januar noch ein zweites Weihnachten erfinden, wo noch mal so viel Werbung kommt. Die Zuschauerin oder der Zuschauer Jube hat geschrieben und hat gesagt, wieso warst du illegal im Iran? Wir nehmen doch so viele Flüchtlinge auf. Für uns Deutsche müssten doch die Visa weltweit kostenlos sein. Ja, das ist eine gute Idee. Das stimmt auch. Die Visa sind zwar nicht kostenfrei, weil das wieder gewisse diplomatische Verträge voraussetzt und so weiter. Aber, das kann ich euch von vielen Botschaften schon erzählen, wir Europäer kriegen gewissermaßen eine Vorzugsbehandlung. Also wenn jetzt, sagen wir mal, 20 Pakistaner oder 20 Afghanen da stehen und ich hinten dran an der Schlange zum Visumverlängern komme, dann werde ich schon vorgerufen. Das ist mir bei verschiedenen Visa-Ausgabestellen bei Botschaften aufgefallen. Also insofern gar nicht so unrecht. MB Saludovac hat geschrieben und fand diese Dame, die wir für eine halbe Sekunde beim Geldwechseln in der letzten Folge gesehen haben, so toll. Zu der kann ich dir auch noch ein bisschen was sagen. Die junge Dame hieß Vida und sie war die Freundin von Amir. Amir betreibt einen kleinen Zooladen in Teheran. Und bei dem habe ich mir Katzenfutter besorgt. So habe ich die beiden kennengelernt und dort auch Geld getauscht. Hagen hat geschrieben und hat sich Gedanken über den Hausbau in Dusal gemacht, in dem Tal, wo die Christen und die Moslems aufeinanderstoßen. Warum auf der christlicheren Seite die Häuser eine höhere Qualität, eine kulturelle Entwicklung, auch technische Entwicklung hatten. Und auf der muslimischen Seite nicht so sehr. Und er meint, es könnte an der Bildung liegen. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel, Hagen. Es wird nicht der einzige Grund sein, aber das stimmt. Die Iraner haben ein gutes Schulsystem, aber leider nutzen da relativ wenig Leute dieses Schulsystem, beziehungsweise sie haben, wenn sie auf dem Dorf wohnen, nicht die Möglichkeit. Auch Ru-MA hat sich über den Hausbau in diesem Tal Gedanken gemacht und meint, es könnte daran liegen, dass die einen Christen sind, die anderen Moslems. Aber genau das ist der Quatsch, lieber Ruma. Denn es liegt doch nicht an der Religion, ein gutes Haus zu bauen. Das ist völliger Unsinn. Habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Es ist ja im Islam nicht verboten, gute Häuser zu bauen. Und dass der Islam jetzt den guten Hausbaugeist unterdrückt, ist auch, also an der Religion liegt das ganz bestimmt nicht. Ich denke, es liegt an der mangelnden Bildung. Gustav Ganz hat geschrieben und hat sich daran gestört, wie ich auch persönlich, dass ich mit Dollar bezahlt habe, mit US-Dollar an der iranischen Grenze. Aber das lag einfach daran, dass der Auftraggeber das so wollte. Deswegen habe ich US-Dollar genommen. War für mich auch komisch, so viele Dollars in der Hand zu haben. Master P2K hat mich darauf hingewiesen, dass ich Feigen mit Datteln verwechselt habe. Schönen Dank auch an die anderen, die mich darauf hingewiesen haben. Ist euch bestimmt auch schon mal passiert. Also das, was wir hier sehen, sind Datteln, nicht Feigen. Und die gibt es hier frisch im Iran. Odin Schmitz hat mich gefragt, ob die Menschen hier glücklicher sind. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja. Wenn du dir unser Leben im Westen anschaust, wir haben unheimlich viele psychisch auffällige Menschen, die Klaustrophobien entwickeln, die Panikzustände entwickeln und so weiter und so weiter. Das ist hier nicht verbreitet. Das liegt an unserem Turbokapitalismus. Und schon deswegen würde ich sagen, dass deswegen die Leute hier glücklicher sind. Und gestern Abend, ich hatte leider nur eine Kamera mit, keine Filmkamera, sondern nur eine Fotokamera. Deswegen zeige ich euch ein paar Bilder davon. Gestern Abend habe ich hier im Park 7 Soldaten getroffen. 7 oder 8 waren es. Und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil einer von ihnen Englisch sprach. Und die habe ich genau das gefragt. Ich sage, seid ihr mit eurem Leben glücklich? Und das waren so Männer zwischen 20 und 25 Jahren. Und die haben alle gesagt, ja, wir sind eigentlich glücklich hier. Und weil sie Soldaten waren, habe ich sie auch gleich noch gefragt, kann euch das Probleme bringen, wenn ihr euch mit einem Wessi unterhaltet oder mit einem aus dem Westen. Wessi bin ich ja nicht. Muss man bei euch wieder vorsichtig sein. Gucken ja auch richtige Wessis zu. Und habe ich die gefragt, habt ihr Angst vor einem Krieg? Und haben mir gesagt, nee. Die haben hier so 2 Jahre Wehrpflicht im Iran. Und habe ich die gefragt, ist es gut bei der Armee? Und die haben auch gesagt, ja, es ist gut hier bei der Armee. Die freuen sich, dass sie bei der Armee sind. Also naja, freuen vielleicht nicht, aber sie sind zumindest, finden sie es gut, bei der Armee zu sein. Und die Armee geht gut mit ihnen um. Also wir stehen hier gerade am Hafen in einer Reihe von Arbeitern, die auf dem Fischmarkt arbeiten. And you speak English?
A little, I know, not more.
Please, can you ask the people, what do they think about people from Europe?
Europe, I get said, you don't think this, I don't do this.
Ask them what they think about Europe, please.
Nothing.
Nothing?
The Europa is very good for us.
It's good for you?
The Europa is for Iranian is good.
Europa is good for you, Iranian.
Africa is not accepted.
Revilo Gitter hat geschrieben und meint, dass ihm das Carnet de Passage zu teuer ist, was man braucht, wenn man mit dem eigenen Fahrzeug hier in den Iran fährt. Aber ist ja nicht nur der Iran, das gleiche hast du auch in Indien und ich glaube Australien und verschiedenen anderen Ländern wird ein Carnet de Passage als zollrechtliche Absicherung für das Fahrzeug verlangt. Es stimmt, das ist wirklich ein Hindernis, in ein Land zu reisen, wenn man irgendwo 5.000 oder noch mehr Euro hinterlegen muss, nur um das Fahrzeug abgesichert zu haben. Ich zeige euch mal ein Foto von Zweien, haben wir vorhin schon mal gesehen, die ich in dem Hostel in Isfahan getroffen habe. Die mussten sogar 30.000 Euro für dieses Fahrzeug hinterlegen. Das ist dann schon wirklich fett, das muss man erstmal haben, auch wenn man es hinterher natürlich wiederkriegt. Eva hat geschrieben und Eva hatte Probleme mit der Internetadresse, die ich das letzte Mal gesagt habe, mit der YouTube-Alternative. Die YouTube-Alternative heißt d.tube. Das ist die Internetadresse. d.tube. Ich hatte das www davor gesagt und mit www funktioniert die Adresse nicht. Habe ich nicht gewusst, also einfach nur d.tube und da findet ihr eine Alternative zu YouTube. Ich empfehle euch das deswegen, weil das eine ganz andere Technologie ist. Das ist Blockchain-Technologie. Wirklich freie, unmanipulierte Software kann man es nicht nennen. Dazu bin ich zu wenig Experte. Aber auf jeden Fall ist es eine Alternative, die nicht manipuliert werden kann. Und die User kriegen das Geld, was dort generiert wird, direkt ausgezahlt. Das heißt also, die User kriegen es selbst. D.tube. So, Steffen Halbekart wollte noch wissen, wie das mit dem Visum ist. Ich habe jetzt deine Frage nicht mehr ganz genau im Kopf, Steffen. Deswegen beantworte ich dir es im Allgemeinen. Also ich habe ein iranisches Visum und du kriegst eine Spanne von 3 Monaten. Und innerhalb dieser 3 Monate hast du ein 30-Tages-Fenster, in dem du hier einreisen kannst. So funktioniert ein Iran-Visum. Also ich bin Mitte November gekommen und hatte quasi bis Mitte Januar ein Fenster. In diesem Vierteljahr kann ich hier einreisen und mein 30-Tage-Visum in Anspruch nehmen. Wenn man gleich am Anfang kommt und gleich einreist und nach 30 Tagen noch nicht genug hat, dann kann man hier auch das Visum noch mal verlängern lassen. Und man kann es auch noch ein zweites Mal verlängern lassen. Also man kann theoretisch die 3 Monate, das Vierteljahr voll ausnutzen auf diese Weise. Oh, habe ich was zu den Kosten gesagt? Das Visum war nicht so sehr teuer. Eine Verlängerung kostet, ich glaube, 3 Euro oder 4 Euro. Und das Visum selber hat gekostet, oh, das weiß ich nicht mehr, 10 Euro vielleicht. Also war nicht so sehr teuer. Ich lege mich da jetzt nicht fest, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann hat Julian Hufnagel geschrieben. Julian hat inständig gehofft, dass ich alle seine 3 Fragen beantworte. Das wollen wir mal versuchen, Julian. Julian hat gefragt, wer lädt wen ein? Ich werde ganz oft eingeladen und er wollte gern wissen, bin ich das, der auf die Leute zugeht oder kommen die auf mich zu und laden mich ein? Die Leute kommen auf mich zu. In Russland schon, in Polen auch und auch die anderen Länder. Und hier ganz speziell im Iran muss ich mich vor Kontakten fast schützen.
Irgendeiner von euch hatte doch gefragt, ob die Leute auf mich zukommen oder ich auf sie. Sie kommen auf mich zu. Hallo.
Hallo, salam.
Dann hat der Julian nach den Waffengesetzen gefragt. Julian, da bitte ich dich einfach mal, das selber zu googeln. Ich habe jetzt keinen Bock hier nach Waffengesetzen im Iran oder in Russland zu googeln. Das muss online verfügbar sein. Ich würde im Prinzip nichts anderes machen, als du jetzt auch machen müsstest. Also Waffengesetze. Ich glaube auch nicht, dass das die breite Masse interessiert. Ich glaube, die wenigsten wollen hier mit einem Schwert oder mit einer Kalaschnikow einreisen. Und wegen der Sprache hat auch Dieter D. und der Julian nochmal gefragt, wie ich das mit der Sprache mache. Man hätte das Gefühl, ich würde in jedem Land, in dem ich bin, die Sprache sprechen. Ja, schön wär's. Nee, also ich spreche Deutsch, Englisch, Russisch und ein kleines bisschen Tschechisch. und noch winzige Brocken Bulgarisch. Aber so die slawischen Sprachen sind ja eh nicht so kompliziert. Ansonsten muss ich das, was ich hier erledige, auf Englisch erledigen. Und bis nach Armenien konnte ich Russisch sprechen. Also in den ganzen anderen Ländern habe ich euch mit Russisch verständigt und hier mache ich vieles auf Englisch. Danke, dass ihr mir die Rückmeldung gebt. Ihr würdet das Gefühl haben, ich würde in jedem Land die Sprache sprechen. Aber gerade das ist eine sehr aufwendige Arbeit. Jetzt zum Beispiel suche ich schon seit bestimmt 2 Wochen eine Frau, die mal mit uns redet. Eine islamische, eine muslimische Frau aus dem Iran, die auf Englisch mal mit uns reden könnte oder bestenfalls auf Deutsch noch. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Da müssen hier 1000 Hebel in Gang gesetzt werden. Einerseits muss sie Deutsch sprechen oder Englisch. Andererseits muss der Ehemann einverstanden sein. Und dann muss sie es ja auch selbst wollen, sich vor der Kamera äußern zu wollen. Ist ihr gar nicht so einfach. Aber die Frauen sind relativ offen insgesamt. Es ist halt nur die Sprachbarriere. Das war eure Zuschauerfrage. Es ist noch ganz früh am Morgen, irgendwie 9 Uhr oder so. Ich bin noch nicht so fit im Moderieren. Ich hoffe, ich habe euch alles schön beantworten können. Ach ja, wollen wir noch ein bisschen aufs Meer gucken? Komm her, ich drehe mal nochmal die Kamera in die Richtung hier. Das hier sind zwar keine Gelbwesten im eigentlichen Sinne, sondern es sind die Straßenkehrer der Stadt Bandar Abbas. Ich will aber mal versuchen, anhand dieser gelben Westen, die sie anhaben, eine Brücke zu den Protesten nach Frankreich zu schlagen. Kleine Hausaufgabe für euch zum Schluss. Schaut doch mal, welche Forderungen diese Gelbwesten in Frankreich aufgestellt haben. Wenn ihr euch mit den Forderungen beschäftigt, werdet ihr sehen, die fordern eigentlich weder was Linkes noch was Rechtes, sondern was sehr Vernünftiges. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass wir in Deutschland uns diesen Protesten anschließen, denn sie richten sich in allererster Linie gegen den tiefen Staat. Ich habe für euch mal ein paar dieser Forderungen aufgeschrieben. Ihr könnt ja mal auf Standbild drücken und die euch in Ruhe durchlesen. Da sind keine schlechten Sachen dabei. Also, vielleicht wäre das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt für Deutschland ebenfalls aufzustehen, sich eine gelbe Weste anzuziehen und ebenfalls gegen das bestehende System zu protestieren. Denn nichts anderes machen die Franzosen momentan. Das war die aktuelle Folge von Marc Mobil. Denkt dran, wir haben noch eine Weihnachtsaktion. An Heiligabend düse ich hier mit der Kamera durch Bandar Abbas, schnipple euch schnell eine Folge zusammen und die habt ihr dann am ersten Feiertag. Ich wünsche euch ein paar schöne Feiertage und nutzt doch die Gelegenheit mal. Es kommen viele Leute aus fremden Regionen, die ihr sonst nicht trefft. Nutzt doch die Gelegenheit mal, mit denen über die Situation in unserem Land zu sprechen. Streitet euch nicht deswegen. Ist egal, ob einer links oder rechts ist, aber redet mal über die Situation in unserem Land zu Weihnachten. Jetzt habt ihr Zeit dafür. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage, der Borat, der sich ja gerade verkrümelt, auch. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.